Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen jetzt zum Path of Purpose Podcast. Heute ist bei mir Dr. Ann-Christine Kohlwes, Expertin für Bildungsgerechtigkeit. Herzlich willkommen, Ann-Christine.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Ich freue mich unglaublich auf eine ganz spannende Persönlichkeit, auf einen ganz spannenden Werdegang. Ann-Christine, erzähl doch mal, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und machst, was du heute machst?
Ja, also für mich ist das eine ganz normale Geschichte, ne? Vielleicht so angefangen. Also ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert und dann promoviert hat. Und ich setze mich eben heute ein dafür, dass Personen mit einem sogenannten nicht-akademischen Familienhintergrund ja bessere Chancen bekommen in Wissenschaft und unserem Hochschulsystem. Und ja, angefangen hat das einfach damit, dass mir dieser Weg zur Hochschule, glaube ich, schwerer gefallen ist als anderen. Nicht, weil ich nicht die Voraussetzungen dafür hatte, sondern weil das in meiner Welt einfach nicht vorgekommen ist. Ich habe eine Uni das erste Mal gesehen, glaube ich, mit 18 von innen. Ne? Ich kannte niemanden in meiner Familie oder in meinem sozialen Umfeld, der eine Uni besucht hatte, der mir erklären konnte, was das bedeutet. Ich glaube, mir war auch einfach super lange überhaupt nicht klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Ausbildung und einem Studium. Und dann bin ich eben an die Uni gegangen. Ich habe Geschichte und Psychologie studiert. Weil das für mich so dann klar war, dass ich das wollte, dass die Ausbildung nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Und es hat mir einfach ganz lange ganz viel Angst gemacht, alles auf diesem Weg. Also weil ich das Gefühl hatte, ich kannte die Regeln nicht, ich weiß nicht, was es bedeutet, die Spielregeln nicht. Und dann habe ich mich da so durchgekämpft und das lief auch gut. Aber es war immer auch dieses, niemanden fragen zu können, wie das funktioniert. Und das ist einfach bis zum Ende geblieben. Ne? Bis zur Abgabe meiner Promotion musste ich immer mir so Personen suchen, Menschen suchen, die mir das erklären konnten, die aber eben nicht in meiner Familie waren und gleichzeitig meiner Familie immer erklären, was ich denn da eigentlich mache.
Ja, Wahnsinn. Du sprichst von Spielregeln. Also dir war dann sehr bewusst, dass da irgendetwas gab, womit du noch nicht so in Berührung gekommen bist oder dass dir da irgendwas schwierig gemacht wurde.
Ja, also die Uni ist ja im Grunde wie ganz, ganz, also wie alle Systeme, in denen wir uns bewegen oder wie jeder andere Arbeitsplatz oder man spricht da ja auch von so einem sozialen Feld oder Pierre Bourdieu spricht da vom sozialen Feld. Und da gibt es eben bestimmte Spielregeln, nach denen man sich verhält. Also es ist zum Beispiel Sprache, die man benutzt, also Fachwörter und solche Dinge, die damit zusammenhängen. Aber auch so Verfahrensabläufe, die man kennt. Es gibt aber auch so bestimmte Dinge wie Habitus ist etwas, also das ist, da gehört eben Sprache auch dazu, aber da gehören auch Kleidungsstile oder Dinge, über die man sich unterhält, wie man zum Teil auch sein Nicht-Arbeitsleben verbringt, also Hobbys oder solche Dinge dazu. Und daran erkennen wir uns auch in bestimmten sozialen Schichten schneller. Und So dieses, ah, jemand ist wie ich selber und deshalb fühle ich mich gleich ein bisschen zugehöriger. Und diese Spielregeln zum Teil dann nicht zu kennen. Also alleine nur, welche Anrede benutze ich bei einer E-Mail für einen Professor? Ne? Also schreibe ich Professor oder Professorin, Doktor, reicht der Name, das, also solche Dinge. Da fängt es schon ganz, ganz klein an und es geht eben bis in all die Informationen, die man am Ende nirgendwo nachlesen kann, die aber für jemanden anders vielleicht ganz normal sind.
Und du hast gesagt, du hast dir da Menschen suchen müssen. Wie war das für dich? Hast du dich da an Stellen gewandt? Wie hast du diese Leute gefunden, die dich unterstützen konnten?
Also zum einen glaube ich, wenn ich heute zurückgucke, habe ich ganz viele andere Leute gefunden, die genauso waren wie ich und die sich das auch angeeignet haben. Und heute, aus meinem heutigen Wissen, weiß ich, dass das gar nicht so unüblich ist, ne? Also dieses Konzept der homosozialen Kooptation, dieses sozialpsychologische Konzept, dass wir uns selber eine Person suchen und gerne mit der zusammen sind, die uns ähnlich ist. Und solche Leute habe ich mir gesucht, aber die einfach ein bisschen weiter waren im System und mir dadurch irgendwie Wissen über das System mitgeben konnten. Und dann auf der anderen Seite glaube ich, dieses gefunden werden. Also das, was wir heute mit Mentoring-Programmen haben, dass wir da ganz gezielt jemanden suchen, der uns fördert. Dieses Glück hatte ich eben auch in Programmen, aber eben auch außerhalb von Programmen, dass Menschen mein Potenzial gesehen haben oder in mir etwas gesehen haben, was ich glaube ich selber überhaupt nicht. Also wo ich einfach nicht wusste, dass es da ist oder selber auch gedacht habe, warum denn ich? Ne? Und dann von denen unterstützt zu werden und dass diese Menschen einfach ihr Wissen mit mir geteilt haben, ich die Möglichkeit hatte, bei Fragen oder bei Unsicherheiten mit ihnen zu sprechen und mir gute Tipps und Ratschläge zu holen.
Ja, schön. Und heute bist du diejenige, die das weitergibt oder das betreut, nicht wahr?
Ja.
Erzähl doch mal etwas über deine Arbeit heute.
Ja, also der Verein Erste Generation Promotion ist ein Unterstützungsangebot für Promovierende und Promotionsinteressierte mit einem nicht akademischen Familienhintergrund. Der arbeitet quasi als eigenständiger gemeinnütziger Verein, der eben deshalb auch institutionenunabhängig ist und bietet kostenlose Beratung für ja alle an, die sich an uns wenden und das Gefühl haben, dass sie auf diesem Weg in die Promotion oder auf der Promotion Unterstützung brauchen. Und dann hat dieser Verein ursprünglich ein Mentoring-Angebot initiiert, das mittlerweile an der Uni Köln institutionalisiert ist und von mir dort eben als Projektkoordinatorin betreut wird. Und die Idee ist eben auch da, also bei beiden Konzepten der einmaligen Beratung, aber eben auch dem Mentoring-Angebot, dass Personen, die Unterstützung brauchen, die Möglichkeit haben, sich mit jemandem auszutauschen, der diesen Weg schon gegangen ist, beziehungsweise ihn geht und darauf, also von diesen Erfahrungen einfach profitieren kann. Sei es, um konkrete Fragen zu klären, sowas wie bewerbe ich mich eigentlich auf ein Stipendium, oder woran muss ich denken, wenn ich ein Exposé schreibe? Einfach Sachen, die sehr spezifisch auf die Promotion bezogen sind, aber auch ganz grundlegende Sachen, zum Beispiel, wie kann zum Beispiel Karriereplanung aussehen oder jemand, der einfach schon länger in der Wissenschaft arbeitet, die Promotion schon abgeschlossen hat, sagt mir vielleicht, worauf man sich besser konzentrieren kann, wie man den eigenen Weg ein bisschen gerader bekommt vielleicht.
Spannend. Und deiner Einschätzung nach, was hat sich da so getan in den letzten Jahren? Weil wir sprechen sehr viel über Diversität, auch über Bildungsgerechtigkeit. Wie siehst du da so eine Bewegung oder gibt es, ne? Also wir sprechen ja darüber. Wie sieht das dann konkret aus für dich?
Also ich würde sagen, da hat sich wahnsinnig viel getan. Und also wir haben mit dem Verein vor, ich glaube, ja, mittlerweile sind es fast 10 Jahren angefangen. Und da war Arbeiterkind zum Beispiel, arbeiterkind.de auf weiter Flur alleine und waren die einzigen, die über Bildungsgerechtigkeit gesprochen haben. Und das waren ist also die Arbeit, die Arbeiterkind leistet, ist einfach wahnsinnig auch für das ganze Thema, um das eben ins Gespräch zu bringen. Und das hat sich so angefangen darüber, also ich glaube, das Tabuthema ist weniger. Wir reden mittlerweile mehr über unsere Herkunft. Also an der Uni war das bis vor, als ich mit dem Mentoring-Programm angefangen habe, vor 6 Jahren, da kamen noch so Kommentare wie, ja, aber brauchen denn Akademikerkinder nicht auch ein Mentoring-Programm? Weil das ist ja auch ein großer Druck, wenn die Eltern schon promoviert sind und man das selber auch soll. Und natürlich also ist das sicherlich auch ein Druck, aber das ist ja nicht das, worüber wir hier sprechen, ne? Also da steht keine systemische Ungerechtigkeit dahinter. Und Da gab es MentorInnen, die gesagt haben, ich möchte mich gerne engagieren, aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass andere von mir wissen, dass ich auch einen nicht akademischen Familienhintergrund habe. Das sind natürlich so Sachen, die einen ein Stück weit auch schockieren, ne? Weil sie ganz viel darüber aussagen, wie das System funktioniert. Und dass Leute wirklich Angst haben, dass sie Nachteile in ihrer eigenen Karriere haben könnten, wenn jemand erfährt, dass sie selber einen nicht akademischen Familienhintergrund haben. Und das ist heute nicht mehr so. Also heute erlebe ich, dass man, ohne dass das das Thema ist, Menschen vorne stehen und sich bewusst sind, dass das auch eine Diversity-Dimension ist, die zählt und die Einfluss hat. Und dass Menschen vorne stehen auf Podien und sagen, naja, ich bin eine Frau, aber ich bin auch Erstakademikerin. Also es gibt mehrere Dinge, die mir eigentlich eher Steine in den Weg gelegt haben, zum Beispiel. Und da eine sehr, sehr viel größere Sensibilität für das Thema herrscht. Ja.
Toll. Du sprichst ja davon, dass Bildungsungleichgerechtigkeit systemisch ist. Und was hat sich im System getan für dich? Gibt es da überhaupt? Siehst du da was, dass sich im System was getan hat? Oder ist das eher die Einstellung der Menschen?
Ich glaube, im System sind wir noch ganz am Anfang. Aber für mich ist das ein erster Schritt, die Haltung zu ändern, ne? Und die Haltung zu verändern, indem es Programme gibt, die ErstakademikerInnen unterstützen und sehen, dass diese Personengruppe, und das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Nicht diese Personengruppe bringt Fehler mit, die sie ausgleichen müssen, ne? Oder bringt bestimmte Dinge nicht mit, die sie nicht als nicht gut genug identifiziert, sondern wir versuchen sie bestmöglich zu unterstützen und eigentlich eher zu schauen, was wir in dem System verändern können. Und Maßnahmen zum Beispiel zu schaffen und zu institutionalisieren, wie das Mentoring-Angebot bei uns an der Uni, ist natürlich ein erster Schritt. Aber für mich ist es ganz entscheidend, die Haltung zu verändern und da oft, also eine Kultur zu schaffen in der Institution, in der darüber gesprochen wird, in der das ernst genommen wird, in der sich diese Personen auch gesehen fühlen. Und dann von da ausgehend, glaube ich, muss jede Institution nochmal selber, also da gibt es leider nicht die drei Haken, die man an alle Sachen machen kann, wo man dann sagen kann, okay, damit sind wir jetzt auf jeden Fall bildungsgerecht, sondern man muss wirklich reingehen, schauen, mit der Gruppe sprechen und sagen, was sind die Hürden, denen ihr euch gegenüber seht und was können wir dazu beitragen, sie vielleicht zu verringern.
Ja, spannend. Jetzt fängt Bildungsungerechtigkeit ja schon viel, viel, viel früher an, ne? Also,
Ja.
weil wenn junge Menschen zur Uni gehen, sich später vielleicht für eine Promotion entscheiden, da sind ja schon viele Weichen gestellt, ne? Also, habt ihr das auch irgendwie im Auge, was vorher geschieht? Vielleicht schon im Kindergarten, in der Schule, in der Grundschule, später dann die weiterführenden Schulen oder die weiterführenden qualifizierenden Jahrgänge. Habt ihr das auch im Auge oder du?
Also wir speziell als Verein und auch mit dem Mentoring-Programm nicht tatsächlich. Die Uni Köln hat anderen Programmen auch im Blick, aber vielleicht kann man ganz grundsätzlich nochmal sagen, also es ist, glaube ich, es gibt sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Initiativen, die Bildungsgerechtigkeit fördern ab dem Kindergarten. Also wer da, glaube ich, mal die Zahlen sehen möchte, der Hochschulbildungstrichter ist so das Stichwort, das man sehr gut googeln kann. Da gibt es so zwei Trichter, der gegenüberstellt, wie wahrscheinlich es ist, dass also 100 Akademikerkinder und 100 Nicht-Akademiker und wie wahrscheinlich es ist, dass sie die verschiedenen Stufen des Schul- bis zum Hochschulsystem, also dann bis zur Promotion durchlaufen. Und das sind wirklich schockierende Zahlen, ne? Weil alleine das Abitur zu machen, machen eben nicht mal 50% der Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten, während es über 80% sind bei den aus Akademiker-Haushalten. Ich finde, für mich ist es ein System, ne? Also natürlich müssen wir ganz früh anfangen, aber also dieses Gefühl, nicht passig zu sein oder der Einfluss der sozialen Herkunft auf unser Leben, das hört nicht auf, nur weil ich eine Stufe erfolgreich gemeistert habe. Das ist so ein bisschen wie, geht auch hat so eine Spur von Imposter-Syndrom auch, ne? Also nur weil mir dann einmal weil ich einmal was Gutes schaffe, löst das nicht meine Selbstzweifel auf, ne? Und so ist das eben auch. Man könnte ja sagen, na ja, man hat doch schon das Abi gemacht oder erfolgreich den Bachelor oder den Master, die Promotion. Aber dieses Gefühl des nicht ganz Passigseins, nicht alles zu wissen, das haben selbst ProfessorInnen bis zum Schluss, wenn sie einen nicht akademischen Familienhintergrund haben oder berichten zum Teil davon. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich ganz klar machen muss und weshalb es so wichtig ist, eben auch jede Stufe immer wieder neu zu adressieren in dem System.
Ja.
Und gleichzeitig ist Uni natürlich der Ort, wo wir LehrerInnen zum Beispiel ausbilden, ne?
Ja.
Also wenn wir die für diese Ungleichheiten schon im Schulsystem sensibilisieren, dann können sie dort eben auch versuchen, auf das System einzuwirken und schauen, dass wir eben auch die Schule zu einem gerechteren Ort gestalten.
Definitiv. Siehst du auch Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen und Menschen oder jungen Menschen mit Migrationshintergrund? Weil das sind ja auch nochmal Aspekte, die mit einfließen, ne? Gender und Migration.
Ja, also Studien zeigen, dass diese Kombination aus einer familiären Zuwanderungsgeschichte und eine nicht akademische Herkunft, da potenziert sich. Also da ist dieser intersektionale Effekt sehr, sehr groß. Also die haben noch schlechtere Ausgangspositionen, während eine akademische Herkunft zusammen mit einer familiären Zuwanderungsgeschichte eigentlich sehr, sehr wenig Effekte zeigt oder keine signifikanten Effekte. Das heißt also, hier haben wir auf jeden Fall nochmal eine Gruppe, die wir genau anschauen müssen und wo man natürlich auch nochmal sagen muss, dass sich da einiges potenziert oder wo sie manchmal auch sagen, so, ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich mich nicht zugehörig fühle, ne? Weil ich irgendwie
Okay.
nicht, weil ich diese Zuwanderungsgeschichte habe oder vielleicht einen sichtbaren Migrationshintergrund oder ist es eben auch das Nicht-Akademische, was hier nochmal mehr stärker wird. Ja, und Geschlecht ist der anderen Seite, ist, glaube ich, da habe ich keine Studien zu. Das ist eine Theorie von mir tatsächlich, aber ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Also, dass diese soziale Herkunft nicht sichtbar ist, ne? Also, natürlich glauben wir manchmal, dass wir es sehen könnten an bestimmten Merkmalen einer Person, an Kleidung oder sowas. Das sind ja Stereotype, die wir zuordnen. Aber im Endeffekt ist ja meine Herkunft nicht sichtbar. Was heißt, wir erleben häufig, dass zum Beispiel Männer sagen, dass das für sie gar nicht so eine große Rolle spielt. Ne? Und natürlich, wenn sie nicht über ihre Herkunft sprechen, wird es für andere eben auch nicht sichtbar. Und das ist natürlich bei Frauen genauso, dass ihre Herkunft auch nicht sichtbar ist. Aber meine Theorie ist eben, dass dadurch, dass sie Frauen sind und auf eine andere Art und Weise schon erlebt haben, wie diese Diversitätsdimension für sie Einfluss auf ihren Karriereweg haben kann, sensibler dafür sind, also welche Auswirkungen, welche systemischen Auswirkungen es in einem Umfeld geben kann durch bestimmte Diversitätsmerkmale.
Ja, spannend. Unterstützt ihr in eurem Verein und auch in eurem Mentoring-Programm ganz besonders Frauen? Also habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt nochmal für Frauen oder sagt, nee, das spielt jetzt nicht so eine Rolle in unserem Programm?
Wir machen tatsächlich keinen Unterschied. Und was wir sehen, ist, dass wir deutlich mehr Beratungen mit Frauen machen, wobei auch die Beratungen mit Männern zunehmen. Auch bei uns im Team, wir arbeiten ja alle ehrenamtlich, sind wir fast ausschließlich Frauen. In den Mentoring-Programmen sieht man es auch, dass vor allen Dingen Frauen teilgenommen haben. Wir haben aber in diesem Jahr das erste Mal tatsächlich genauso viele Männer wie Frauen. Und da muss ich sagen, es ist eigentlich schön, dass wir ein gemischtes Programm sind, weil natürlich Mentoring-Programme so ein Personalentwicklungsangebot ist, was sich eigentlich klassisch an Frauen richtet. Und da dann, also hier haben wir eben bewusst auch gesagt, das hat genauso Relevanz für Männer und auch hier haben wir ein Unterstützungsangebot, was sich eben auch an Männer richtet, ne? Und die daran teilnehmen können.
Spannend. Und das richtet sich an die Studierenden in Köln oder ist das überregional? Was?
Das Mentoring-Angebot ist tatsächlich nur für Promovierende und fortgeschrittene Studierende in Köln, ja, weil es eben
Weil es
für
zu
die.
Köln, weil es zur Uni Köln gehört. Ah, ja,
Genau,
verstehe.
ja.
Ja,
Aber
spannend.
die Beratungen, wie gesagt, sind für alle offen und sind unabhängig von der Zugehörigkeit zu irgendeiner Uni.
Ja. Was sagen deine Eltern heute?
Sie sind stolz, stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber ich glaube, es ist ihnen auch immer noch ein bisschen ungeheuer so. Also nicht. Also, das ist auch ein durchaus ein schwieriges Thema, weil sie, glaube ich, manchmal das Gefühl haben, dass ich es ihnen vorwerfe, also dass da ein Vorwurf drin wäre. Ne? Also, und das ist es einfach überhaupt nicht. Ne? Sie sehen, also für sie sehen diesen systemischen Aspekt daran nicht so richtig. Ne? Und Sie haben ihr Bestes gegeben. Ne? Also ich habe alle Unterstützung bekommen, die sie mir geben konnten. Und das, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das, also das versuche ich Ihnen auch immer wieder zu sagen. Und trotzdem bleibt natürlich so ein bisschen dieses, wofür setzt du dich denn da eigentlich ein? Ne? Also dieses, auch da wieder, wie funktioniert eine Uni? Was ist eine wissenschaftliche Karriere? Was tue ich denn da eigentlich? Bleibt immer noch eine Blackbox. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, sind sie stolz auf den Weg.
Ja, toll, wunderbar. Ja, hast du etwas, was für dich unglaublich wichtig ist? Irgendwie so eine Message, die du sagst, das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Das ist das, was mich vorantreibt.
Ja, das Bildungssystem gerechter zu machen. Also für uns ist ganz wichtig, und das geht manchmal, glaube ich, in den Diskussionen darum schief, ne? Es geht nicht darum, dass alle Leute promovieren. Es geht auch nicht darum, dass jeder studiert, ne? Also das ist überhaupt nicht das Ziel, und es muss auch nicht jeder studieren. Das, worum es uns geht, ist eben dieser Blick oder die Sache, dass nicht jeder bei uns, der gerne promovieren möchte und die Voraussetzung dafür mitbringt, das auch tatsächlich kann. Weil wenn man sich dagegen entscheidet, weil man nicht weiß, wie das System funktioniert, weil man nicht die richtigen Kontakte und Netzwerke hat, um an Informationen zu kommen, weil man auch einfach nicht die finanziellen Ressourcen hat, um diesen Weg zu stemmen, dann verlieren wir wirklich gute Leute, ne? Also die sich dagegen entscheiden, überhaupt studieren zu gehen, überhaupt zu promovieren, vielleicht noch weiter zu gehen bis zur Professur. Und wir, also vor dieser Diskussion um Fachkräftemangel und Potenzial heben und sowas, kommt mir das manchmal ein bisschen zu kurz daran, darüber zu sprechen, dass es nicht darum geht, dass wir nur noch mehr Akademiker brauchen, sondern es geht eben darum, das System so zu gestalten, dass es wirklich darum geht, welche Leistung jemand erbringt. Ne? Und darauf, also dass das die Grundlage ist dafür, sich zu entscheiden, was man mit seinem Leben, wie man sein Leben gestalten möchte und wo man hin möchte. Ne? Und das ist, finde ich, einfach. Das ist auch bei unseren Beratungen, ne? Wenn jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich promovieren möchte, dann erzählen wir halt einfach, wie es ist und was es bedeutet und welche Hürden es sicherlich auch gibt. Und wenn dann am Ende auch jemand sagt, okay, es ist nicht mein Weg, dann ist das genauso richtig, ne?
Ja, genau. Gibt es eine Vision für euren Verein oder wie sieht, ich sag mal so, deine Lieblingsvision für 5 Jahre oder 10 Jahre für die Zukunft aus?
Also meine Lieblingsvision sähe so aus, als wir uns abgeschafft hätten. Das ist, glaube ich, wie bei jedem Unterstützungsangebot in der Richtung. Ich befürchte aber allerdings, dass wir das in 5 bis 10 Jahren nicht geschafft haben werden. Ja, ich hoffe, dass es einfach sehr viel normaler sein wird, darüber zu sprechen, wo wir herkommen. Und das ist natürlich muss man auch sagen, es ist im Uni-Kontext auch wieder ein Stück weit ein elitärer Diskurs. Ne? Also zu sagen, wir haben die Personen, mit denen wir zu tun haben, haben einfach schon wahnsinnig viel in ihrem Leben erreicht. Ne? Also mit einem Master zum Beispiel oder mit einer Promotion legt man ja einen sehr, sehr guten Baustein für die eigene Zukunft. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass wir über ja den Einfluss sozialer Herkunft bis hin zu Klassismus in unserer Gesellschaft eigentlich noch viel mehr reden. Also wo es einfach, weil im Kern oder am Ende geht es eben darum auch, welche Zugangsmöglichkeiten wie verteilt sind und welchen Zugang zu welchen Ressourcen wir haben und wem wir den zur Verfügung stellen innerhalb unserer Gesellschaft. Und das ist eben auch ein elementarer Bestandteil dieser Diskussion um den Zugang zu Bildung oder auch der Veränderung unseres Schulsystems oder solchen Aspekten. Und ich glaube, dass wir da gerade noch am Anfang stehen und das vielleicht auch etwas ist, was für eine Gesellschaft nicht ganz so einfach ist, gemeinsam zu tun. Ne? Dieses Wort Klassismus haben wir ganz, ganz lange überhaupt nicht benutzt. Wir sprechen gar nicht von Klasse in Deutschland. Und ja, da offen und mutig zu sein und zu sagen, das ist aber eine ganz wichtige Diskussion, die wir führen müssen, über unsere Privilegien, über darüber, wie bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft verteilt sein sollen. Und ich glaube, da ist Bildungsgerechtigkeit oder Bildung ein ganz elementarer Baustein für diese Diskussion und ein ganz wichtiger. Und dann ist Bildungsgerechtigkeit an der Uni wieder ein Teilaspekt davon. Aber ich stelle mir solche Sachen immer als ein großes Puzzle vor. Und dann ist es aber vielleicht genau das eine wichtige Teilchen. Ja, und das treibt mich an morgens.
Ja, toll. Wunderbar, ja. Ja, das zeigt, also das hat mich so gerade so angesprochen, ne? Klassismus und wie die Privilegien verteilt sind. Ich glaube, da fehlt noch komplett eine Diskussion dazu. Und das zeigt auch, dass eigentlich Demokratie in den Kinderschuhen steckt. Ne? Weil das ist ja eine grundlegende Basis für Demokratie. Ne?
Ja, und es geht natürlich auch ganz viel um, wer spricht denn eigentlich, ne? Also ja. Wer, das ist natürlich, ja. Zeigt auch, ja. Es ist ein totales Privileg, öffentlich darüber sprechen zu können, ne? Und das finde ich, hat man auch eine gewisse Verantwortung auf, also über seine eigenen Privilegien zu reflektieren und sie dann eben auch zu nutzen und in dem Sinne auch zu nutzen, für die zu sprechen, die sie vielleicht nicht haben, ne?
Ja, ganz genau, toll. Ja, das ist ein ganz tolles Abschlusswort, für die zu sprechen, die sie nicht haben. Ne? Das ist ja die Gerechtigkeit, um die es geht. Ne? Ja. Ja, vielen Dank, dass du uns das ja näher gebracht hast, dass du uns Einblicke in dein Leben und auch in deine Arbeit gegeben hast. Ich danke dir ganz herzlich an Christine.
Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.